Ja, also wie gesagt, der Gottesdienst heute ist in mancherlei Aspekten ein bisschen spontan. Und in dem Sinne werden wir auch heute nicht genau an der gleichen Stelle im Matthäus-Evangelium weitermachen, wo wir waren, sondern wir werden mal ein bisschen vorausspringen, nämlich zu Matthäus Kapitel 14. Und werden dort vor allem auf einen Abschnitt 22 bis 33 eingehen. Schon bevor wir den Text lesen, wenn wir so zusammengekommen sind heute Morgen und auch wenn es nicht ganz sicher ist, wie wir es machen, dann das sind gute Gelegenheiten, nochmal zu überprüfen, wieso machen wir eigentlich Gottesdienst? Und wieso machen wir Gottesdienst so, wie wir ihn machen? Und dann auch letztlich die Frage nach dem Warum in unserem Leben auch zu stellen und immer wieder mal zu überlegen, weshalb stehe ich morgens auf? Weshalb gehe ich zur Arbeit? Weshalb treffe ich mich mit Geschwistern und so weiter? Und vielleicht könnt ihr, bevor wir einsteigen in den Text und dann auch zu diesem Gedanken wieder zurückkommen, die Frage einfach mal für euch beantworten. Weshalb seid ihr heute Morgen hier? Wozu? Überlegt euch mal, was ihr für eine Antwort geben würdet. Was ist der höchste Grund, das höchste Ziel von euch hier zu erscheinen? Wir lesen, bevor wir den eigentlichen Text, eben Jesus auf dem See mit seinen Jüngern lesen, um des Zusammenhangs willen noch Vers 13 bis 21. Und bitte schlagt auf Matthäus 14, Vers 13. Und als Jesus es hörte, und da ging es um den Tod des Johannes des Täufers, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Und als die Volksmengen es hörten, folgten sie ihm zu Fuß aus den Städten. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge, und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Kranken. Als es aber Abend geworden war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen: Der Ort ist öde und die Zeit ist schon vergangen. Entlass die Volksmengen, dass sie hingehen in die Dörfer und sich Speise kaufen. Jesus aber sprach zu ihnen: Sie haben nicht nötig, wegzugehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie aber sagten zu ihm: Wir haben nichts hier als nur 5 Brote und 2 Fische. Er aber sprach: Bringt sie her. Und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote, gab sie den Jüngern, die Jünger aber gaben sie den Volksmengen, und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was am Brocken übrig blieb, 12 Handkörbe voll. Die aber aßen, waren ungefähr 5000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und sogleich, und das ist der Text, den wir heute vor allem anschauen werden, sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen: Es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach: Seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach: Komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Das war das Wort des Herrn. Wir wollen, bevor wir einsteigen und uns Gedanken machen zu dem Text, will ich euch nochmal eine zweite Frage geben. Die erste war ja: Wozu bin ich hier? Was ist mein Ziel eigentlich, dass ich in den Gottesdienst komme? Und das zweite ist: Worum geht es hier hauptsächlich in dieser Geschichte? Was will Matthäus uns hier sagen in diesen beiden Abschnitten und vor allem in dem zweiten Abschnitt, den wir gelesen haben? Und vielleicht können wir da einfach mal kurz Ideen sammeln. Also ihr könnt gerne eure Vermutungen mal äußern. Worum geht es hier hauptsächlich in dieser Geschichte? Vor allem ab Vers 22 bis 33. Blindes Vertrauen oder ja, Vertrauen in Gott. Okay. Danke.
Jesus zeigt seine Macht, dass er so Gottes ist. Mhm.
Ja, vielleicht reicht es erstmal, diese zwei Themen. Wenn wir uns Gedanken machen in einem Text, was die Hauptaussage dieses Textes ist, dann ist eine gute Frage, die wir stellen können, wie dieser Abschnitt hier zum gesamten Matthäus-Evangelium beiträgt. Und wir haben jetzt den Vorteil, dass wir schon eine Weile jetzt auch im Matthäus-Evangelium als Gemeinde unterwegs sind. Und wir können uns jetzt eben diese Frage stellen: Was trägt dieser Text zur Gesamtbotschaft von Matthäus bei? Und wir sollten, bevor wir also den Text anschauen, erstmal kurz einen Schritt zurück machen und überlegen, worum es in diesem Buch geht. Und wir haben im Prinzip zwei Themen gesehen, in den ersten Kapiteln schon von Matthäus. Und diese zwei Themen, die durchziehen dieses Evangelium förmlich. Und das erste Thema ist eben, dass Jesus der versprochene Messias ist. Dieses Thema wird dann entwickelt und wir sehen dann auch, der Messias ist auch der Sohn Gottes, das was Nils gesagt hat. Und das zweite Thema ist das Königreich Gottes, was sich durchzieht durch dieses Evangelium. Und Nils hat uns hier schon geholfen, weil er gesagt hat schon, welches dieser beiden Themen hier in diesem Text zum Vorschein kommt. Und das wird wirklich der Hauptpunkt sein für heute. Und ich denke, das ist auch der Hauptaspekt dieses Themas, neben anderen Aspekten natürlich, die wir lernen können, nämlich Jesus ist der Sohn Gottes. Und wir wollen zusammen erstens durch diesen Text gehen und zusammen betrachten, wie dieser ganze Text und jeder einzelne Abschnitt dieses Textes uns zu dieser Wahrheit hinleiten möchte, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und das Zweite, was wir machen wollen, ist zu überlegen, was bedeutet das jetzt konkret, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wie beantwortet diese Wahrheit unsere ursprüngliche Frage? Also, wieso bin ich hier? Wozu bin ich hier? Aber vielleicht schon mal vorweg, wir merken bei diesem Text, und ich denke, das ist die Erfahrung, die viele Christen machen, dass wir diese Geschichte hier oftmals unter dem Blickwinkel des Themas Vertrauens gepredigt gehört oder vielleicht lesen auch selber. Und dass hier gerne auch in der Kinderstunde zum Beispiel auf die Person von Petrus eingegangen wird, der eben diesen mutigen Schritt eben macht auf das Wasser und diese eindrückliche Szene auch mit ihm ja zu tun hat. Und wir wollen heute hoffentlich immer deutlicher sehen, Matthäus lenkt unsere Aufmerksamkeit immer wieder auf Jesus Christus. Und wir wollen da auch überlegen, dann, was sagt uns das über unsere Priorität, auch beim Bibellesen und wenn wir persönlich auf stille Zeit machen. Nun, lasst uns in den Text einsteigen. Was sagt der Kontext dieses Textes, der unmittelbare Zusammenhang? Wir finden vorher diese Begebenheit der Speisung der 5000. Und Matthäus beginnt hier schon bei der Speisung der 5000 auf die Person Jesu hinzuweisen. Matthäus, haben wir gesehen auch in unseren Einführungen zu dem Buch Matthäus, ist voller alttestamentlichen Anspielungen. Also immer wieder spielt Matthäus an Ausdrücke, an Formen, an konkrete Zitate aus dem Alten Testament. Und wir sehen hier, die Speisung der 5000, die findet in der Wildnis statt. Also Jesus ist außerhalb von den Städten, irgendwo in der Wildnis, irgendwo bei dem See Genezareth, also Wüstenlandschaft fast oder Halbwüstenlandschaft. Und wir könnten uns fragen, was will Matthäus hier sagen im Zusammenhang mit dem Alten Testament? Wer führte im Alten Testament Menschen in der Wildnis und gibt ihnen dann Brot zu essen? Und ich glaube, wenn wir nachdenken über die Geschichte Israels und wie Gott sein Volk treu geführt hat, müssen wir sagen, das ist Jahweh selbst. Also Jahweh im Alten Testament ist derjenige, der sein Volk bewusst in die Wüste führt, in ein Land ohne Brot, ohne zu essen und sie dort speist. Und Matthäus sagt hier, schaut mal, Jesus macht genau das, was Jahweh macht im Alten Testament. Wir finden hier auch eine Anspielung, Vers 19, er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern. Also sie sollen sich setzen auf dem Gras, es ist bequemer auf dem Gras als auf den Steinen. Er nimmt dann die Brote und gibt ihnen zu essen. Nun, wer im Alten Testament lässt sein Volk auf dem Gras lagern? Wer lagert sie auf einer saftigen grünen Wiese? Das ist im Psalm 23 der Herr, Jahweh selbst, der das tut. Also Matthäus sagt hier schon im Kontext dieser Geschichte, und er macht das immer wieder, Jesus ist dieser Jahweh selbst, der sein Volk fürsorglich weidet. Ich habe für mich mal, um das Alte Testament ein bisschen, um Matthäus ein bisschen besser zu verstehen, eine Gliederung gemacht. Und in meiner Gliederung habe ich hier den größeren Abschnitt, wo wir gerade sind, mit der Überschrift betitelt, dass Jesus Jahweh ist und deine Jünger es nach und nach erkennen. Also das ist im Prinzip der Ort, wo wir gerade sind im Matthäus-Evangelium. Matthäus zeigt uns, wie Jesus selbst der Gott des Alten Testaments ist und wie seine Jünger nach und nach durch die Hilfe des Heiligen Geistes, durch die Hilfe des Vaters, der ihnen das zeigt, begreifen. Und in dem Kontext sind wir gerade und da steigen wir jetzt direkt ein in Vers 22 und ich lese da nochmal diese drei Verse bis 24. Sogleich nötigte er, Jesus, die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litten Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Also wir stellen uns vor, die Situation, die Menschen haben gegessen, die Menschen, die waren nach diesen Begebenheiten der Speisung und so überwältigt von Jesus und was Jesus kann, dass sie ihn, das lesen wir an anderen Stellen, in anderen Evangelien, zum König machen wollen. Und wir haben hier wahrscheinlich eben so eine Situation, wo sie gar nicht mehr weg wollen von Jesus. Sie sind so begeistert von dem, was Jesus gerade gemacht hat. Und Jesus entschließt sich aber, sie zu entlassen. Das sah wahrscheinlich so aus, dass er sie nochmal zum Abschied einzeln begrüßte oder auf den Weg schickte, sie vielleicht segnete. Und während dieser Arbeit des Entlassens der Volksmengen, wir können uns das vorstellen, eine große Menge an also nur die Männer waren ja 5000, also da sind dann noch Frauen und Kinder dabei, die vielleicht auch in einer Schlange vor Jesus stehen und ihn alle nochmal sehen möchten. In dieser Situation schickt er die Jünger schon mal voraus und sagt, sie sollen an das andere Ende des Sees segeln oder rudern. Und interessant ist hier einfach die Wörter, die Matthäus benutzt, sogleich nötigte er, die Jünger in das Boot zu steigen. Sie wollen wahrscheinlich bleiben, sie wollen wahrscheinlich zu Jesus halten. Und er sagt, geht schon mal. Und er zwingt sie, er nötigt sie, er befiehlt es ihnen. Also wir sehen hier eine Intentionalität schon direkt zu Beginn des Abschnittes. Matthäus sagt hier klar, Jesus sandte seine Jünger bewusst vor ihm voraus auf den See. Und das Entschuldigung, das Interessante oder das Schockierende hier auch, er nötigt sie, in ein Boot zu steigen, welches Not leiden würde von den Wellen. Also wir sehen im Vers 24, das Boot war mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Also sie mussten auf die andere Seite kommen, sie hatten starken Gegenwind, große Wellen und Jesus schickt sie bewusst in diese Situation. Und das ist einfach eine erstaunliche Tatsache, die hier schon in dem Text sehr stark zum Vorschein kommt. Er schickt sie bewusst in die Frustration hinein. In eine Situation, wo sie dem Wind entgegenrudern müssen. Er schickt sie in die Erschöpfung. Also dies ging die halbe Nacht, so lesen wir. Sie sahen kein Vorankommen, waren vielleicht verzweifelt, sahen wenig Hoffnung, hatten viele Fragen und Jesus schickt sie dahin. Und die Frage, die wir uns stellen sollten oder die wir dem Text auch stellen müssten, wieso tut Jesus sowas? Und wir wollen auch hier, so Gott will, am Ende noch zurückkommen und diese Frage nochmal aufgreifen. Aber ich möchte zum zweiten Teil jetzt in diesem größeren Abschnitt kommen, ab Vers 25. Wir lesen weiter bis Vers 27. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, waren sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Diese kurzen Erzähltexte von Matthäus, mit denen Matthäus immer wieder diese Begebenheiten schildert, die haben das Ziel, uns in diese Situation mit hineinzunehmen als Leser. Und stellt euch das wirklich mal so vor, die Jünger, die rudern, die sind in diesem Boot drin, mitten in der Nacht. Sie sind völlig durchnässt. Stellt euch vor, ihr werdet mit ihnen in diesem Boot. Sie schippen Wasser aus dem Boot sehr wahrscheinlich, weil das Wasser sich das Boot sonst nach und nach füllen würde. Und die sind in einer Extremsituation drin. Die sind alle am hart arbeiten, alle nah an der Schöpfung, emotional ziemlich am Ende wahrscheinlich. Und dann sehen sie plötzlich diese Figur, die auf dem Wasser wandelt und einhergeht. Ich meine, vielleicht könnt ihr euch dann ein bisschen vorstellen, was diese Jünger wohl was ihnen durch den Kopf gegangen ist. In unserer Kultur würden Menschen sagen, ich glaube, dieses Erlebnis ist so traumatisch, dass ich meinen Verstand verliere. Also wahrscheinlich hätten die Leute heutzutage so reagiert, dass sie einfach sagen, ich bin fit für die Psychiatrie. Ich sehe einen Menschen auf dem Wasser einhergehen. Ich bin wahrscheinlich so völlig erschöpft, dass ich langsam spinne. Die Menschen in der damaligen Kultur haben ihrem Verstand offensichtlich vertraut, aber ihre Reaktion ist, es ist ein Gespenst. Also sie denken, sie sehen hier Gespenste, sie sind vielleicht am Ende ihres Lebens, vielleicht so stellen sie sich vor, und sie beginnen jetzt so das Übernatürliche zu sehen und sie schreien vor Furcht. Und in dieser Situation kommt Jesus und offenbart sich bewusst auf diese Art und Weise den Jüngern. Und er sagt dann, seid guten Mutes, ich bin es. Dieses Ich bin es im Griechischen, ego eimi, kann einfach bedeuten, so wie wir sagen würden, ich bin's. Aber für Matthäus musste hier das Ich bin, der ich bin aus dem Alten Testament mitschwingen. Im Buch Hiob finden wir diese Anspielungen auf Gott immer wieder, dass Gott auf dem Wasser einherschreitet. Dass Yahweh selbst sich auf diese Art und Weise offenbart. Wie offenbart sich Yahweh dem Hiob nochmal? Aus dem Sturmwind. Ja. Also Yahweh nutzt die Begebenheiten der Natur, auch die Gewalten der Natur, gerade auch die Aspekte der Natur, die für uns unkontrollierbar erscheinen, die für uns überwältigend sind. Phänomene wie Blitze und Sturm, um sich selbst seinem Volk zu zeigen. Wie ist Gott erschienen damals bei Sinai? In einem schlimmen Gewittersturm sozusagen, mit Blitzen, mit dunklen Wolken. Und hier offenbart sich Jesus, ich bin es, ego eimi, fürchtet euch nicht. Also wir sehen hier eine klassische Selbstoffenbarung und hier ganz viele Kommentatoren sagen auch, hier ist ein klassischer Selbstoffenbarungstext, wo eben der Jesus, Yahweh, Mensch geworden, sich seinen Jüngern offenbart als der allmächtige Gott. Also das ist das, was hier passiert in dem Moment. Und wir finden jetzt diese Begebenheit mit Petrus in den nächsten Versen. Ich lese das vor, Vers 28 bis 31. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Jetzt, wenn ihr so geprägt seid wie auch ich, dann werdet ihr wahrscheinlich hier direkt ins Nachdenken kommen über diese Situation von Petrus. Petrus, der auf die Wellen schaut, ist ein bekanntes Bild für Christen, die auch in Gefahr sind, auf die Umstände zu schauen, auf die Sachen zu schauen, die ihnen Furcht einflößen können. Und wir präsentieren an der Stelle Petrus gerne als den, der immerhin am meisten irgendwie Vertrauen hat, diese ganzen Jünger. Also der aussteigt und wirklich den Mut hat, seinen Fuß auf das Wasser zu stellen, obwohl er dann nachher auch versagt. Aber ich denke, das ist nicht das, was Matthäus hier in den Fokus stellt. Erstens sagt Petrus nicht, Herr, ich bin überzeugt, dass du es bist. Die anderen, die haben alle Unrecht. Du bist nicht ein Gespenst, sondern Jesus. Und dann kannst du mir auch sagen, dass ich auf dem Wasser zu dir komme. Sondern er sagt, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und am Ende des Textes, Vers 31, tadelt ihn Jesus für seinen Unglauben. Also gerade nicht für seinen Glauben. Kleingläubige, warum zweifelst du? Und ich denke, wir verstehen diesen Text am besten, wenn wir dieses "wenn du es bist" als einen kritischen, eigentlich logischen Ausdruck sehen. Er möchte prüfen, ob es wirklich stimmt, was diese Figur da behauptet. Wenn jetzt Raff sagen würde, ich kann eine Tonne Gewicht heben, was würden wir machen? Wir würden wahrscheinlich sagen, ja, wenn du es kannst, dann hier steht mein Auto. Dann heb doch mein Auto an. Und ich glaube, das ist so das, was hier Petrus macht. Petrus stellt sich schon vor die anderen. Er hat einfach noch genug Verstand oder genug Sinneskraft in diesem Moment, die Figur wirklich zu befragen und nicht zu schreien. Also das schon. Aber das, was er macht, ist, er sagt, das ist entweder ein Gespenst oder Jesus. Wenn es Jesus ist, was ich bezweifle, wahrscheinlich hat er es bezweifelt in dem Moment, dann gehorcht ihm das Wasser unter den Füßen. Also wenn es Jesus ist, ist er aus Fleisch und Blut. Ich habe Jesus angefasst, ich weiß, das ist ein Mensch. Und ein Mensch kann nicht auf dem Wasser gehen. Ein Gespenst könnte es. Das heißt, wenn das wirklich Jesus ist, dann hat Jesus tatsächlich die Macht über dem Wasser unter ihm. Und wenn er die Macht hat über dem Wasser unter ihm, dann hat er auch die Macht über dem Wasser unter meinen Füßen. Und dann muss ihm das Wasser unter meinen Füßen auch gehorchen. Und ich glaube, das ist, was er macht hier. Er schaut, ist das wirklich Jesus? Und der Test ist, dass er vielleicht vorsichtig das Bein einfach aus dem Boot streckt und schaut, ob das Wasser ihn wirklich hält. Also das ist sehr wahrscheinlich das, was hier geschieht. Petrus, der Einzige, der irgendwie noch so bei Sinnen ist, dass er irgendwie in der Situation logisch denken kann. Und er sagt dann, wenn du es bist, dann befiehl mir auch, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und Jesus sagt, komm. Und er befiehlt ihm zu kommen. Und er offenbart sich als tatsächlich Jesus. Er offenbart sich als derjenige, der tatsächlich die Macht hat über dem Wasser unter seinen und unter Petrus Füßen. Und wir lesen dann, vielleicht ist es hier einfach nochmal gut, einen Schritt zurück zu machen und nochmal so den Gesamtkontext anzuschauen. In diesem Gesamtkontext, wo immer wieder die Frage kommt, wer ist Jesus? Jesus als der Sohn Gottes. Wir finden hier vor und nach dem Text immer wieder auch Begebenheiten von den Schriftgelehrten, die gerade das anzweifeln, was Jesus hier beweist. Und wir finden den Unglauben der Schriftgelehrten, die zwar die Schriften des Alten Testaments kennen, aber nicht erkennen, dass hier Gott selbst unter ihnen wandelt. Und ich denke, das ist ein weiterer Aspekt, den hier Matthäus hier die Betonung legt. Die Jünger, die zweifeln auch immer wieder. Die Jünger sind auch skeptisch, die Jünger sind auch kritisch, aber Gott offenbart sich ihnen, Jesus Christus offenbart sich ihnen, so dass sie glauben müssen. Und das sagen letztlich die letzten beiden Verse noch, der letzte Abschnitt, Vers 32. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Also wieder ein eindeutiges Zeichen der Macht von Jesus. Sobald er einsteigt, legt sich der Sturm. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Es hilft uns zu verstehen, was hier gemeint wird, wenn wir mal an anderen Stellen schauen, was eigentlich mit Sohn Gottes konkret gemeint ist. Wenn wir zum Beispiel Lukas 6 aufschlagen, Verse 34 bis 35, da sagt Jesus, wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, ich gebe euch noch kurz Zeit zum Blättern, Lukas 6, 34, 35. Wenn ihr denen leiht, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank habt ihr? Auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das heißt, Söhne des Höchsten werden sie sein oder sie werden erkannt werden als Söhne des Höchsten, weil sie die gleiche Art Verhalten zeigen, wie Gott selbst zeigt. In der damaligen Kultur waren Söhne und Töchter diejenigen, die das fortführten, was die Eltern gemacht haben. Das heißt, der Sohn des Zimmermanns bedeutete wieder, das ist der neue Zimmermann im Dorf. Damals hat man den Beruf ausgeübt, den die Eltern ausgeübt haben. Und deswegen schwingt mit diesem Sohn Gottes oder in diesem Sohn des Höchsten eben auch immer diese Bedeutung. Da schwingt auch mehr mit, auch einige Bedeutungen aus dem Alten Testament, aber zumindest schwingt hier mit, dass das Menschen sind, die gewisse Eigenschaften von Gott spiegeln. Hier im Text in Lukas 6 sind das eben Menschen, die denen gütig gegenüber sind, die undankbar und böse sind, die das nicht wieder zurückgeben, was sie ihnen leihen. Und Jesus sagt hier, wenn ihr das tut, dann werdet ihr Söhne Gottes sein, weil Gott eben auch genauso handelt. Gott ist auch gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Also wir finden immer wieder im Neuen Testament, dass wir auch dazu berufen sind, wir sehen das auch in den Glückseligpreisungen, dass wir berufen sind, Söhne und Töchter Gottes zu sein und Gottes moralische Eigenschaften in unserem Leben zu spiegeln. Aber bei Jesus, wenn es heißt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann ist mehr als das gemeint, sondern Jesus ist der Sohn Gottes in dem Sinne, dass er alles tut, was der Vater tut. Und das ist, glaube ich, hier gemeint in diesem Text in Matthäus 4. Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Die Jünger, die haben nicht einfach gesagt, ja, Jesus spiegelt so gewisse Eigenschaften von Gott wider, wie auch wir berufen sind, sondern er sagt, die Jünger sagten, das ist wahrhaftig derjenige, der alles tut, was Gott tut. Er vermehrt das Brot in der Wüste, er lagert uns auf stillen, auf saftigen Auen. Er ist derjenige, der handelt, wie Gott handelt im Alten Testament. Wir finden das im Johannes 5 auch ähnlich, wo Jesus selbst sagt über sich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht. Denn was der tut, das tut ebenso auch der Sohn. Und im Kontext erklärt Jesus, dass es bedeutet, dass weil der Vater Leben in sich hat, Entschuldigung, auch der Sohn eben Leben in sich hat. Und weil der Vater die Toten auferweckt, auch der Sohn die Toten auferweckt. Weil der Vater das Gericht halten wird, wird auch der Sohn das Gericht halten am jüngsten Tag. Also das bedeutet hier, denke ich, Sohn Gottes. Und so müssen wir das verstehen, was die Jünger auch erkannt haben. Nun, welche Rolle spielen die Jünger in diesem Text? Sie nehmen uns erstens einfach in die Geschichte mit rein. Die Jünger sind, das finde ich so faszinierend an den Evangelien, die sind so menschlich, in ihren unterschiedlichen Prägungen auch und in unterschiedlichen Charakter. Aber sie nehmen uns, weil wir eben auch so in vielen den Jüngern ähnlich sind, sie nehmen uns mit in die Geschichte rein. Und sie versagen. Also sie versagen hier auch immer wieder und auch so, dass Jesus sie eben rügen muss. Er sagt, er rügt sie für ihren Unglauben. Und wir sehen hier, wie gesagt, immer wieder, dass sie versagen, darin zu erkennen, wer Jesus ist, bis Gott ihnen eben im Laufe der Kapitel langsam die Augen dafür aufmacht. Und wir werden das genauer noch anschauen, wenn wir dann zu dieser Stelle kommen, so Gott will, im Matthäus-Evangelium. Und sie werfen sich in diesem Abschnitt vor dem Sohn Gottes nieder. Und im Prinzip sagt das uns, was unsere Stelle ist, vor diesem Sohn Gottes, der auch ja, immer noch diese Realität, immer noch Gott selbst ist. Also wir finden hier in diesem Text, dass das Hauptthema Gott ist und Jesus selbst, der eben Yahweh, sich als Yahweh offenbart, seinen Jüngern, sein Wirken und auch die Tatsache, dass Gott wirkt und mit scheitenden Menschen sich offenbart. Und ich glaube, das hilft uns nochmal hier zurückzukommen auf ganz grundsätzliche Fragen in unserem Leben und auch in den praktischen Aspekten unseres Christenlebens, in unserem Bibellesen, in unserem Gebetsleben. Das Hauptthema der Schrift, das Hauptthema der Offenbarung Gottes ist Gott, Gott selbst. Leland Ryken hat mir stark geholfen im Verstehen vom Matthäus-Evangelium. Er ist ein Englischprofessor, unterrichtet englische Sprache und er schreibt literarische Einführungen in die einzelnen Bücher der Bibel. Es ist sehr zu empfehlen. Und er nennt Matthäus-Evangelium das Portal, durch das man vom Alten ins Neue Testament kommt. Also eine Art Tür sozusagen, durch die man von der Welt des Alten Testaments in das Neue Testament eintritt. Eine Hinführung vom Alten Testament zum Neuen Testament. Und das ist doch gerade das Thema des Alten Testaments für uns Christen. Das Alte Testament könnte man im Prinzip überschreiben mit: Der Mensch schafft es nicht, Gott muss es irgendwie richten. Der Mensch schafft es nicht, der Mensch schafft es nicht, der Mensch schafft es nicht, Gott muss es richten, Gott muss retten, Gott muss eingreifen. Also Gott arbeitet gerade auch im Alten Testament immer mit Menschen, die versagen. Er arbeitet mit einem Volk, was störrisch ist und einen Dickkopf hat, wie vielleicht kein anderes Volk gehabt hätte. Ja, er macht diesem Volk auch bewusst: Ich habe euch nicht gewählt, weil ihr so gut wärt oder weil ihr so viel seid, sondern weil ich meine Gnade an euch offenbaren wollte. Und wir sehen im Alten Testament, wie dieses Volk, ein störrisches Volk, was sich sogar gegen seine Führer, gegen Mose auflehnt, durch die Wüste treu, er ernährt sie. 5. Mose 8, er gibt ihnen Sandalen, die nicht kaputt gehen auf diesem langen Weg, auf diesen 40 Jahren in der Wüste. Und man könnte sagen, im Prinzip die ganze Geschichte des Alten Testaments ist, dass das Hauptthema Gott sein muss, wenn wir irgendwie eine Chance haben müssen, wenn wir irgendwie eine Chance haben wollen. Also wir finden am Anfang Gott, der eine perfekte Welt schafft und der Mensch, der sie wieder verdirbt. Und dann Gott, der wieder verheißt, dass ein Erlöser kommen wird und alles richten. Und interessant ist, dass dieser Erlöser, der ist ein Mensch, der wird ein Mensch sein. Er wird ein Nachkomme Evas sein. Und dann mit der Offenbarung ein Sohn Abrahams und dann ein Sohn Davids. Es wird ein Erlöser aus Fleisch und Blut sein. Das ist das, was ja Matthäus, wo er auch anknüpfte, in Kapitel 1, was wir gesehen haben. Es wird kein Engel sein, kein Geistwesen, kein Gespenst, was uns rettet. Aber was eben die Schrift sagt und das Alte Testament auch, er muss mehr sein als ein Mensch. Weil er eben mehr sein muss als Abraham oder als ein Mose. Er muss mehr sein als die Weisheit Salomos. Er muss mehr sein als ein Jesaja und ein Jeremia. Er ist mehr als ein aaronitischer Hohepriester. Wir brauchen mehr als das. Mehr als ein Johannes der Täufer im Matthäus-Evangelium. Es muss der Sohn Gottes sein. Und wenn wir mit Versagen und Unvermögen in unserem Leben konfrontiert sind, und ich weiß jetzt nicht, wo genau jeder Einzelne steht, auch wer zuhört, vielleicht hören Menschen zu, die auch gar nicht wiedergeboren sind, gar nicht Teil dieses Bundes, Teil dieser Rettung, die Gott offenbart in der Schrift. Und das gilt auch für diese Menschen. Und es gilt genauso auch für uns Christen. Wir brauchen in unserem Versagen und unserem Unvermögen vor Gott mehr als einen Mensch. Wir brauchen einen Mensch, Gott. Und erst dann besteht Hoffnung. Und das ist, denke ich, auch die Botschaft, die hier Matthäus immer wieder unterstreicht. Gott muss zu seinem Volk kommen. Nur dann gibt es Hoffnung für unser Versagen und Unvermögen. Jetzt lass uns doch mal zum Ende so wieder zu dieser ersten Frage zurückkommen. Was ist denn nun unser Ziel, wenn wir an diese Botschaft glauben würden? Was sagt uns das über unseren Hauptzweck, über die Frage, wozu soll das gut sein, dass ich heute Morgen aufgestanden bin? Was ist mein Hauptziel beim Bibellesen? Was ist mein Hauptziel, wenn ich zur Gemeinde komme? Wozu lebst du? Bei einigen Christen hat man den Eindruck, dass sie einfach nur leben, damit das Leben irgendwann vorbei ist und dann irgendwann in den Himmel kommen. Aber schön ist es, wenn wir Christen treffen, wo das nicht so ist. Ich glaube, was uns diese Texte lehren hier, diese Texte auch im Matthäus-Evangelium, dass wir hier hingestellt sind in diesem Leben mit dem Vorrecht, aber auch mit der größten Pflicht, diesen Sohn Gottes zu erkennen. Ich meine, was haben die Jünger eigentlich gemacht? Was hat Jesus mit seinen Jüngern gemacht in dieser dreijährigen intensiven Schule, in dem Sinne, in der er sie begleitet hat? Eines seiner größten Ziele waren, dass sie erkennen, wer Jesus Christus ist. Und es war keine leichte Schule für sie und sie haben sie eben lange nicht erkannt. Aber ihre größte Pflicht und das Ziel von Jesus waren, dass sie erkennen, wer er ist. Und in der Geschichte ist das Ende so markant, weil sie eben am Ende zu diesem Ziel kommen. Sie werfen sich vor ihm nieder und sprachen: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und mehr fordert hier Jesus gerade gar nicht in dem Moment. Mehr bezweckt er hier gar nicht in dem Moment. Und Matthäus will hier nicht die Aufmerksamkeit seiner Leser auf das Vorbild von Petrus lenken, sondern sein Ziel auch für die damalige Gemeinde war, dass sie merken, wer Christus ist in den Stürmen ihres Lebens. Die neutestamentlichen Autoren sagen immer wieder, dass wir in der Erkenntnis Christi wachsen. Und wir haben die Tendenz, glaube ich, auch als Christen, dass wir sagen, dass wir relativ fromme Ziele haben und dass wir relativ gut klingende Ziele haben, aber dass wir dieses Ziel aus den Augen verlieren. Also ein frommes Ziel kann zum Beispiel sein, Menschen zu Jesus zu führen. Und ist das ein schlechtes Ziel? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist eben nicht unser höchstes Ziel, unsere höchste Aufgabe. Fromme Ziele können uns vor allem vorgeben, dass wir aktiv werden müssen und können im Aktivismus enden. Können darin enden, dass wir unlautere Mittel anwenden, zum Beispiel um Menschen zur Gemeinde zu bringen, damit sie Jesus kennenlernen. Und ich denke, es ist hilfreich, es ist gesund für uns als Gemeinde, wenn wir uns ab und zu einfach daran erinnern, was ist eigentlich unser Ziel. Und ich will das in drei Bereichen einfach ganz kurz konkret werden lassen. Wie können wir dieses Ziel, Jesus zu erkennen, beim Bibellesen umsetzen? Ich glaube, es gibt die Tendenz bei uns Menschen, dass wir stark menschenzentriert Bibel lesen. Also ich weiß, dass gerade in dieser Geschichte eine große Tendenz ist, zu stark auf den Jünger zu fokussieren und zu sagen, was können wir von Petrus lernen, was können wir von denen lernen. Und das ist auch wieder nicht schlecht, dass wir das machen, aber es ist nicht das, was Matthäus hier hauptsächlich sagt. Und es ist auch so, dass wir, und vielleicht kennt ihr das, dass ihr Bibel lest und eigentlich mit einem Art fieberhaften oder auch fast krampfhaften Ziel, wie kann ich durch das Bibellesen ein besserer Christ werden? Oder wie kann ich durch das Bibellesen dieses und dieses Problem in meinem Leben irgendwie bewältigen oder in den Griff kriegen? Und das ist auch ein stark menschenzentriertes Bibellesen. Ich selbst bin aufgewachsen in einem Gemeindeumfeld, wo man gelesen hat, um mehr Wissen zu haben. Nicht alle, aber viele. Und ist es was Schlechtes, dass man liest, um mehr Wissen zu haben? Nein, aber es ist eben nicht die Priorität, die die Bibel legt. Wir sehen hier auch im Kontext vom Matthäus-Evangelium, dass die Pharisäer diejenigen, die am meisten Bibelwissen hatten, sozusagen, nicht verstanden, worum es ging. Weil sie eben nicht dieses höchste Ziel hatten, Gott und sein Wirken zu erkennen und ihn zu lieben, ihn anzubeten. Und wir sehen, dass Jesus immer wieder zu ihnen sagt, habt ihr nicht gelesen, habt ihr nicht gelesen. So als hätten sie wirklich nie die Bibel gelesen. Und das ist auch eine starke Gefahr bei uns, dass wir Bibel lesen mit einem falschen Fokus. Und mein Wunsch und ich denke, Gottes Ziel auch für uns, dass wir mehr und mehr entdecken, es geht in der Bibel gar nicht so sehr um uns. Der Mensch ist eigentlich nur derjenige, der das Werk Gottes bestaunt, sich niederwirft und zur Erkenntnis kommt und Freude und Freiheit erlebt und in diese Freude Gott verherrlicht. Aber Gott ist der Held und der Dreh- und Angelpunkt der Geschichte der Bibel. Die Bibel, sie appelliert auch an den Menschen, nicht wahr? Da sind viele Befehle auch darin und da sind viele Appelle. Auch der Appell, uns niederzuwerfen, ist eine Aufforderung. Aber es gibt Christen, die lesen nur den Appell und sie haben die Hauptsache nicht gesehen. Und diese Art, an die Bibel heranzugehen mit diesem neuen Ziel, kann zum Beispiel so aussehen, dass wir Apostelgeschichte lesen, zum Beispiel das Buch Apostelgeschichte lesen und sagen und nicht mehr fragen, ja, was kann ich jetzt genau daraus lernen, was ich tun kann, sondern dass wir vor allem den Blick haben, was tut hier in diesem Kapitel der Heilige Geist? Was tut hier in dem Kapitel Gott? Wie baut Gott hier seine Gemeinde? Und auch als Gemeinde müssen wir uns das sagen, wir brauchen einen Retter, der Gott Mensch ist. Wir brauchen nicht vorrangig gute biblische Vorbilder, wir brauchen die Erkenntnis dessen, der überwunden hat. Und was ist das doch für eine befreiende Botschaft für Menschen, die sich abmühen, Gott irgendwie was zu beweisen. Wir dürfen loslassen, wir dürfen die Bibel vielleicht auf eine neue Art lesen. Was tut Gott hier? Wie wird die Güte und die Macht und die Genialität Gottes hier dargestellt? Dann zweiter Punkt ganz kurz im Gebet. Was sind die Prioritäten unserer Gebete? Ich will den Punkt nur kurz erwähnen. Wenn man schaut bei Paulus, ist immer wieder eines der Hauptgebetsanliegen, dass wir wachsen in der Erkenntnis. Dass wir wachsen darin zu sehen, wer Jesus Christus ist. Und das dritte und dritte praktische Aspekt, wenn wir wieder zurückkommen auf den ersten Abschnitt, was ist unsere Priorität in den Schwierigkeiten? Wir finden hier in dem Text einen Blick auf einen Gott, der liebevoll, aber gezielt und bewusst die Stürme schickt und auch in dein und in mein Leben schickt, der uns auch befiehlt, auf das andere gegenüberliegende Ufer vorauszurudern und uns in Frustration, vielleicht auch in Erschöpfung, in das Ende unserer Kräfte hineinschickt und es völlig bewusst tut, damit wir erkennen, wer er ist. Und das zeigt uns diese Geschichte auch, diese Begebenheit. Jesus hat kein willkürliches Ziel mit ihnen. Er schickt sie nicht einfach dahin aus Willkür, sondern er hat ein konkretes Ziel, sich selber ihnen zu offenbaren, weil er weiß, dass sie das brauchen werden. Die Lehre der Schrift, die wir immer wieder lesen, Gott schickt seine Kinder in Schwierigkeiten hinein, damit sie erkennen, wer er ist. Er schickt sein Volk an das Ufer des Roten Meeres, hinter ihnen die Armee der Ägypter, in eine auswegslose Situation hinein, obwohl er sie hätte nördlich vom Meer durchführen können. Er führt sie bewusst in auswegslose Situationen, um ihnen zu zeigen, wer er selbst ist. Und dieser Gott, der begegnet uns hier auch in dieser Begebenheit. Und ich denke, ihr kennt diese Art von Situationen. Vielleicht Zeiten, wo wir generell frustriert sind, wo wir irgendwelche ungelösten Probleme haben. Und dann kommen dann noch weitere Probleme hinzu und man denkt sich irgendwie so, das Fass überläuft jetzt gleich, es wird immer schwieriger, das Wasser steht irgendwie bis zum Hals. Und gibt uns dieser Text nicht auch eine Gelegenheit, unseren Umgang mit solchen frustrierenden Situationen zu überdenken? Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich merke, dass natürlicherweise dann oft die Reaktion kommt, wozu soll das jetzt gut sein, dass das passiert ist? Und was wir eigentlich damit sagen, ist, dass das kann irgendwie zu nichts gut sein. Gott kann diese Situation nicht brauchen, um was Gutes zu tun. Und das ist das, was uns dieser Text auch lehrt, uns die Augen öffnet für das Wirken Gottes in deinem und meinem Leben in den Schwierigkeiten. Ja, lasst uns diese drei Punkte mitnehmen, diesen Fokus, dieses Ziel beim Bibellesen, beim Gebet und in den Schwierigkeiten, auch vielleicht in den Schwierigkeiten, die diese Woche auf uns zukommen. Ich möchte hier für meinen Teil schließen und gebe euch ein bisschen Zeit, darüber nochmal nachzudenken, das auch ins Gebet zu nehmen. Dann werde ich noch zum Abschluss beten und wir können dann noch ein Lied singen zusammen. Lass uns noch zusammen beten. Herr, wir bitten dich, lenke unseren Blick auf den Herrn der Wellen, derjenige, der sich offenbart hat bei seinen Jüngern. Und hilf uns in unserem Alltag, in unserem Leben vor Gott, so zu leben und so zu reagieren, wie die Jünger da reagiert haben. Hilf uns, uns zu freuen darüber, dass du derjenige bist, der Macht hat und der auch unser Leben in seiner Hand hält. Herr, wir bitten dich auch für diejenigen Geschwister oder diejenigen, ja, die zuhören, auch die sich abmühen, die ja diese herrliche, schöne Priorität der Schrift nicht in ihrem Leben sehen und erkennen. Wir bitten dich für dein Wirken, dass sie loslassen und dass sie sich fallen lassen in ja, deine mächtigen Arme, dass sie lernen, auf dich zu vertrauen, auf den Gott ihres Heils zu warten. Also bitte segne nach dem Gottesdienst unseren Austausch, segne das Singen des Liedes und begleite uns doch in die Woche. Lass dein Angesicht leuchten über uns. Zeig uns, wer du bist. Amen.